Gleich geht es los mit meiner neuen Podcast-Folge, diesmal präsentiert von Ancient & Brave, einer nachhaltigen Wellness-Marke, die ich kürzlich für mich entdeckt habe und euch gerne weiterempfehlen möchte. Am Anfang war ich, muss ich zugeben, total begeistert vom Packaging, also von der Verpackung und wie das grafisch designt war. Aber natürlich, da man es einnimmt, habe ich mich auch damit beschäftigt, was da drinnen ist. Ancient & Brave sind nämlich Experten für Kollagen, das am häufigsten vorkommende Protein in unserem Körper. Es sorgt so für Festigkeit und Elastizität in Haut, Haaren, Nägeln und Gelenken. Und da unser Kollagenspiegel mit dem Alter leider sinkt, nutze ich True Collagen, also deren Kollagen in reiner Form, ganz ohne Geschmack, welches ich morgens einfach in meinen Tee rühre. Mehr über dieses besondere Produkt erfahrt ihr auf meinem Instagram- und Facebook-Account. Und mit dem Code Tanja bekommt ihr 20% Rabatt auf eure erste Bestellung auf ancientandbrave.de. Und jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung mit meiner neuen Podcast-Folge.
Ich habe mich immer gefragt, ja, wie ist der Mensch dahinter? Und mich immer mehr dafür interessiert habe, für die Seele des Menschen und für das, was nicht sichtbar ist. Wie befreit man sich aus der Familie? Manchmal gar nicht. Ich habe viele Wurzeln. Ich habe auch viele Brüche in meinem Leben. Verständnis ermöglicht Versöhnung.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Journalistin und Buchautorin Dorothee Röhrig in ihrer zweiten Heimat Mallorca, wo wir uns für dieses Gespräch in dem wunderschönen Hotel Castillo Sonvida in der Nähe von Palma gegenübersitzen, weil es in ihrem Zuhause momentan wegen einer Baustelle viel zu laut ist. Wir haben in den letzten Wochen einmal zu meinem Vorgespräch miteinander telefoniert, sind uns aber bisher nie persönlich begegnet. Wie schön, dass es jetzt endlich soweit ist. Hallo, liebe Dorothee.
Hallo, liebe Tanja, und ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
Du bist 1952 in Tübingen geboren, Sternzeichen Waage. Dein Großvater Hans von Donani hatte eine tragende Rolle im konspirativen Widerstand gegen Hitler, war an einem versuchten Attentat auf ihn beteiligt und verhalf Juden zur Flucht in die Schweiz. Am 9. April 1945, kurz vor Kriegsende und nach zweijähriger Haft und Folter, wurde er und sein Schwager Dietrich Bonhoeffer von den Nazis im KZ Sachsenhausen hingerichtet. Deine Großmutter Christine von Donani war die Schwester von Dietrich Bonhoeffer. Auch sie wurde wegen Hoch- und Landesverrat von der Gestapo verhaftet, kam aber wenige Wochen später wieder frei, weil sie sich naiv stellte. Das älteste ihrer drei Kinder war deine 1926 geborene Mutter Barbara, die bei der Verhaftung ihrer Eltern 16 Jahre alt war. Ihr Bruder Klaus von Donani, später Hamburgs Bürgermeister und SPD-Politiker, war 14 und ihr jüngster Bruder Christoph 13 Jahre alt, heute ein bekannter Dirigent und Intendant. 4 Jahre nach dem Tod deiner Mutter hast du während des Corona-Lockdowns beim Stöbern im Keller in einer Kiste ein Foto von euch beiden gefunden, welches dich tief berührte und du dich dann intensiver mit den dort aufbewahrten Briefen und Aufzeichnungen befasstest. Du bist regelrecht hineingetaucht in das Leben deiner Mutter und hast ein wunderbares und tief berührendes Buch dazu geschrieben. Es trägt den Titel »Du wirst noch an mich denken«, eine Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. In diesem versuchst du sie zu verstehen und nachzuvollziehen, warum euer Verhältnis kein leichtes war und was ihre Lebensgeschichte mit der deinen zu tun hat. Deine Großmutter schrieb nach ihrer Verhaftung aus dem Gefängnis an ihre Kinder, also auch an deine Mutter: Tragt keinen Hass im Herzen gegen die Macht, die uns das angetan hat. Verbittert eure jungen Seelen nicht. Das rächt sich und nimmt euch das Schönste, was es gibt, das Vertrauen. Hat letztendlich die Familientragödie trotz ihrer so weisen Worte das Vertrauen deiner Mutter in das Leben und in die Menschen zerstört? War es in der Essenz das, was du bei ihr immer gespürt hast, aber dir nicht erklären konntest?
Das kann ich dir nicht mit letzter Sicherheit beantworten, aber ich habe ja versucht, in meinem Buch Antworten weniger zu geben, als Fragen zu stellen. Und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt. Ich habe ja dieses Buch auch erst geschrieben, als meine Mutter nicht mehr lebte. Vorher hätte ich es auch nicht gekonnt. Und ich würde mal sagen, meine Mutter war ein misstrauischer Mensch und sie hat sich auf die Familie zurückgezogen, immer. Und das konnte ich früher nicht gutheißen, kann ich aber heute verstehen.
4 Jahre nach der Hinrichtung deines Großvaters heiratete deine Mutter 49 den Juristen und deinen Papi, Wilhelm Bayer in München, der nämlich einen Freund ihres Bruders Klaus von Donani war und sie einander vorgestellt hatte. Er war durch Kriegsverletzungen schwer krank. Es drohte auch der mögliche Tod. Und er fand in deiner Mutter eine ebenso verwundete und zerbrechliche Seele, aber auch Klarheit, Disziplin, Kraft und Fürsorglichkeit, mit der er so ein bisschen auf so einen Neuanfang hoffen konnte. Wenige Monate nach deiner dramatischen Geburt 1952 in Tübingen, bei der du fast gestorben wärst, zogen sie nach Wuppertal, da dein Vater ein sehr gutes Jobangebot als Justiziar in einem Unternehmen bekam. Deine Mutter fühlte sich da immer so ein bisschen fremd, auch wenn deine Großmutter immer mal wieder bei ihnen wohnte. In deinem Buch schreibst du, dass deine Mutter vor und nach dir mehrere Fehlgeburten hatte, aber nie so wirklich darüber sprach oder gar nicht darüber sprach. Überhaupt wurde in der Familie von dir sehr viel nicht angesprochen, aber über die genauen Umstände, zum Beispiel des Todes von deinem Großvater, wurde auch geschwiegen. In gewisser Weise kann ich das ja nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn man Eltern sozusagen als Eltern so die Kinder so ein bisschen schont und wenn man ihnen so schmerzhafte Geschehnisse und Gefühle verbergen möchte. Wie viel Wahrheit wäre denn in deinen Augen heilender für dich gewesen und dein Leben und vielleicht auch für das deiner Mutter und Großmutter?
Also, das klingt jetzt alles, was du jetzt erzählt hast, netterweise auch sehr genau sozusagen ja recherchiert hast nochmal, klingt natürlich das alles fürchterlich bedrohlich und viel mit Hinrichtung und Totgeburten und ich weiß nicht, das alles, das klingt jetzt für mich gerade sehr massiv, ja. So massiv war meine Kindheit nun auch wiederum nicht. Und natürlich, um auch diese Frage zu beantworten, ist es schon so gewesen, dass wir ja die groben Züge unserer Familiengeschichte als Kinder kannten. Also um die kam man nicht herum. Und es gab natürlich auch viele sozusagen Zwischentöne, die auf diese Geschichte hinwiesen. Was es nicht gab, war eine Auseinandersetzung oder eine sozusagen eine Nahbarkeit, die zugelassen hätte, dass man über die eigenen Schmerzen und Schwächen spricht. Und ich glaube, es geht nicht nur meiner Familie so, das ist auch sicherlich der große Erfolg dieses Buches, dass es eben nicht nur die Familiengeschichte Donani Bonhoeffer ist, sondern dass es eine ganze Generationengeschichte ist und jetzt auch immer mehr Bücher, auch in den letzten 2 Jahren, seitdem mein Buch auf dem Markt ist, sind ja sehr viele Bücher auch gefolgt, die von diesen schmerzlichen Nicht-Sprechen und dieser Stille und diesem Schweigen handeln. Und ich glaube, es war eine ganze Generation, die darüber einfach nicht sprechen konnte. Aber es war jetzt nicht so, dass wir als Kinder das nicht gewusst hätten, was in groben Zügen mit Verhaftung, Hinrichtung und auch Diphtherie-Bazillen und so weiter, das ist, steht ja auch alles in meinem Buch. Was ich halt nicht wusste, ist, wie meine Mutter wirklich mit diesen Themen umging. Und das konnte ich dann durch die vielen Fragen, die ich in dem Buch gestellt habe, doch sehr viel besser erfüllen. Und mir ein paar Antworten geben, die mich auch dann versöhnt haben mit meiner Mutter.
Du bist ja in deinen Schilderungen sehr detailliert. Und ich habe das übrigens beim Lesen schon so gefunden. Also mich hat das sehr berührt, weil ich irgendwie durch deine Zeilen gespürt habe, dass es dich, also dieser Moment, wo du einfach alles das aus dieser Kiste rausgegraben hast, dass das dich vielleicht sogar auch ein bisschen verändert hat. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, am Ende vom Buch warst du eine andere als am Anfang vom Buch. Aber vielleicht ist es nur mir so vorgekommen.
Nein, nein, das ist sicherlich so. Und das sage ich auch bei meinen Lesungen, darüber spreche ich auch. Und ich glaube, es steht auch im Buch. Was ich verloren habe, sind die Augen und das Gefühl des verletzten Kindes. Also ich, Unnahbarkeit und mangelnde Nähe, mangelnde Wärme einer Mutter macht ja ein bisschen einsam und man sucht ja als Kind irgendwie Schutz und auch Wärme. Das war jetzt nicht so zu finden bei meiner Mutter, aber es ist halt dann irgendwie was entstanden durch dieses Erleben, was hat meine Mutter mit ihren Erlebnissen, wie ist sie durch ihr Leben gestiefelt? Und zwar ziemlich allein. Und was hat sie für eine Kraft gebraucht, um zu überleben nach dem allen, was sie erlebt hatte? Und da kam natürlich ein größeres Verständnis auf und eine letztlich dann auch eine gemeinsame Augenhöhe, sage ich jetzt mal. Und damit habe ich den Blick meinen kindlichen Blick auf sie, dieses Bedürftige, verloren und sehe sie heute von Frau zu Frau und sehr viel versöhnter. Insofern ist tatsächlich es richtig, was du gespürt hast und was auch, glaube ich, ganz deutlich wird, dass ich mich schon durch das Buch verändert habe. Also Verständnis ermöglicht Versöhnung.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber die hast du dann schon beantwortet mit dem letzten Wort Versöhnung. Weil mich hätte interessiert, ob du ihr nach dem gewonnenen Wissen, war sie ja leider schon tot, aber ob du ihr dann auch vieles verzeihen hast können.
Ja, ich habe sie, also das Verzeihen ist so ein großes und fast kirchliches Wort, das würde ich jetzt gar nicht nehmen. Aber ich habe da auch kein Ritual, wo ich jetzt meiner Mutter verzeihe oder so, gar nicht. Aber ich verstehe sie besser, ganz einfach, schlicht. Ich verstehe sie besser und ich kann auch jetzt meine Schmerzen anders einordnen. Und das ist ja nun schon mal ein ganz wichtiger Schritt.
Ja. Elke Heidenreich schrieb über dein Werk, dass es ein Buch über verpasste Nähe zwischen Mutter und Tochter sei. Empfindest du das auch so? Hast du etwas zu Lebzeiten so ein bisschen mit deiner Mutter verpasst?
Ja, natürlich, ganz viel. Das ist ja eigentlich die Essenz auch, weshalb ich das Buch dann schreiben musste, als ich dieses Foto fand in meiner Kruschtkiste, was ich nicht kannte und was mich dann letztlich inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben. Es gab aber auch noch andere Dinge, die mich dazu gebracht haben. Aber natürlich habe ich meine Mutter auch verpasst. Wir haben uns auch gegenseitig abgedichtet. Ja, gegeneinander, weil ich fühlte mich auch mit dieser Bürde der Familiensaga, sage ich jetzt mal, die Bürde war ja sehr hoch. Es sind lauter Helden. Ich hatte ursprünglich auch mal, als ich 20, 30 war, habe ich immer gesagt, ich schreibe ein Buch Großwerden unter Helden, weil man kann an diese Helden nicht ranreichen, das ist ja klar. Und dieser Großvater, der Großonkel, die ganze Familie war voll von wirklich großen Geistern. Und da bist du als Kind ein bisschen alleine. Und da ist eben eine Mutter, die dich dann auch noch abwehrt, weil sie das einfach nicht kann, weil sie selber so verletzt ist. Damit verpasst man sich und damit verpasst man auch Nähe. Also das hat Elke wirklich auf den Punkt gebracht und ich finde es genau richtig.
Hast du so eine gewisse Abwehr, vielleicht sogar auch Ablehnung in dem Moment empfunden, als du mit deiner Großmutter ja zu deinem Cousin gezogen bist nach Köln, weil dein Onkel Klaus von Donani hatte seine Frau am Gehirntumor verloren und es blieb ein Junge zurück, Johannes, der dann so ein bisschen wie dein Bruder wurde. Und irgendwie waren plötzlich, stand das so im Raum, dass ihr von Wuppertal weggeht mit deiner Großmutter zu diesem Jungen, weil der Vater hatte natürlich nicht so viel Zeit für ihn. Oder war es vielleicht auch die Schwangerschaft deiner Mutter? Denn sie war ja erneut schwanger oder vielleicht auch noch nicht. Ich habe es nicht ganz richtig rechnen können. Warum hat sie euch, also dich überhaupt dort hingegeben? Weil ich glaube, du warst dort 2 Jahre und deine Eltern kamen natürlich immer zu Besuch. War das für dich irgendwie auch ganz schwierig oder war das ganz normal?
Naja, da war ich natürlich noch sehr jung, ne? Also ich war 5 und welche Erinnerungen hat man so konkret? Ich weiß, dass ich in Bensberg aufgewachsen bin, diese Jahre, dass ich dort eingeschult wurde. Ich erinnere mich an diesen wunderbaren großen alten Garten. Ich erinnere mich an eine Gartenlaube, die so aus den 20er Jahren wahrscheinlich heute, würde man sagen, oder noch früher war und in der wir gespielt haben. Ich habe sicherlich meine Mutter vermisst, aber der Johannes, dessen Mutter ja gestorben war, mein Cousin, hat sich ja seine Mutter noch viel bitterer vermisst. Und wir hatten ein Kindermädchen, zu der ich dann öfter auch ins Bett gekrochen bin. Ich habe gerade letzte Woche von ihrem Sohn noch mal so einen Brief bekommen. Das war Edda, die ich wirklich sehr gemocht und geliebt habe. Also, und meine Großmutter war da, mein Onkel Klaus war da, der mit 29 Jahren Witwer wurde. Also, da war natürlich immer viel Traurigkeit drumherum, aber als Kind hat man ja doch einen, sag ich mal, Instinkt für Überleben und auch für Spielen und für Heiterkeit. Und ich habe da auch eine gute Zeit gehabt. Das war nicht nur belastet. Und wenn du jetzt fragst, was war mit deiner Mutter und warum und wieso, kann ich dir ja nicht beantworten, weil ich kann sie ja nicht mehr fragen. Ja?
Ah ja.
Ich weiß nur einfach, ja, sie hat dann ja noch mal im Mai 59 meinen Bruder geboren. Und da war ich aber dann gerade schon eingeschult. Also das muss alles irgendwie so ineinander gelaufen sein. Ja?
Ja.
Und sie wollte vielleicht vermeiden, dass ich sie in der Schwangerschaft so genau sehe. Das kann sein. Vielleicht hatte sie auch einfach nicht die Kraft dazu.
Ja. Ihr seid ja dann natürlich 2 Jahre später, 1960, wieder mit dem Johannes und deiner Großmutter zurück oder ab und zu deiner Großmutter wieder zurückgezogen. Deine Eltern haben auch ein neues Haus gebaut. Du schreibst in deinem Buch an einer Stelle, dass dich so ein bisschen nachträglich verwundert hat, dass eigentlich immer einer von beiden, also eine Großmutter, die Mutter deines Vaters oder die Mutter deiner Mutter, immer irgendwo bei euch im Haus waren. Also die Eltern waren eigentlich nie so in dieser Zweisamkeit beziehungsweise Familie mit den Kindern alleine. Konnten das, glaubst du, deine Eltern gar nicht, dieses ganz als, sagen wir mal, Ursprungsfamilie zusammen zu sein? Fühlten sie sich da irgendwie den Müttern gegenüber verpflichtet?
Ich glaube, das war zu dieser Zeit, das waren in den 50er und 60er Jahren, das war ja auch ein bisschen üblich, ja, dass man sich, wir sind jetzt hier gerade miteinander im Süden, auch da ist es üblich, dass die Großmütter mit dabei sind, die Großväter. Da ist ein anderes sozusagen Familiengebinde, als es so jetzt bei uns ist, wo jeder versucht, sein eigenes Ding zu machen. Ich glaube, das kam dazu, dass einfach grundsätzlich Großmütter geehrt waren, ja. Und das heute mutet das ein bisschen komisch an, dass ich mir denke, ja, die waren eigentlich dann immer mit der irgendeiner Mutter beschäftigt, ja. Aber das hat auch was ganz Liebenswertes. Trotzdem kann ich mich dann natürlich gut erinnern, als dann wir älter waren und meine Eltern dann auch alleine lebten. Die waren ein sehr, sehr eng umschlungenes Paar und haben viele Reisen miteinander gemacht und haben vielleicht dann auch ein Stückchen Freiheit miteinander entdeckt, was sie früher nicht hatten. Nur ist mein Vater ja leider sehr früh gestorben und dann war meine Mutter schon wieder allein.
Ja.
Da sind wir wieder bei meiner Mutter.
Ich möchte nochmal auf deine Großmutter Christine zurückkommen, die ja eine ganz bedeutende Rolle natürlich auch in deinem und in dem Leben deiner Mutter spielte. Sie hatte ja dann womöglich sich 1965 nach einem Schlaganfall das Leben genommen. Du deutest das im Buch nur so ein bisschen an, also es ist ja nicht ganz sicher. Und dann hast du auch mal angedeutet, dass ihnen, deiner Mami vielleicht auch, aber hauptsächlich deiner Großmutter auch so ein bisschen vielleicht in der Nachkriegszeit oder in der Kriegszeit, am Ende vom Krieg, sehr viel schlimme Dinge vielleicht auch passiert sind. Was hat dich denn dazu bewegt, genau diese Themen nicht so genau anzusprechen? Weil du bist ja in deinem Buch, so empfinde ich das, sehr offen, also sehr klar. Du tust sozusagen eigentlich gar nichts irgendwie unter den Teppich kehren. Aber bei diesen zwei Punkten empfand ich dich so ein bisschen vager oder vorsichtiger.
Ja, ich kann es ja auch nicht mit Sicherheit sagen. Ja, ich habe Zettel gefunden, die ich nicht veröffentlichte. Wenn ich die Intimität meiner Familie nicht geschützt hätte, wäre das Buch doppelt so dick geworden. Das habe ich getan. Ich habe aber eben private Dinge im Nachlass meiner Mutter gefunden, die mir ein Bild gegeben haben, was ich aber nicht öffentlich darstellen möchte. Und ob meine Großmutter letztlich das Leben nicht mehr ausgehalten hat oder ob sie eines natürlichen Todes gestorben ist, kann ich nicht erfragen, weiß ich nicht. Möchte ich auch nicht erfragen. Und es gibt Hinweise, was ich geschrieben habe und wo ich halt selber auch Zeuge bin, sage ich jetzt mal, war, dass sie schon, als sie bei uns lebte, und sie hat ja immerhin bei uns gelebt, bis ich etwas über 12 Jahre alt war, und dadurch habe ich einen doch sehr guten Eindruck von ihr und gute Erinnerung an sie, dass sie unsere wunderbare Zugefrau Maria doch öfter um Rasierklingen angegangen. Also sie hat sie gefragt, ja, nach Rasierklingen, und die Maria kam mal ganz verzweifelt zu mir und sagte dann irgendwie später, sie hätte sich da immer gewehrt und ihr das eben nicht mitgebracht. Also insofern, ich kann auch meine Großmutter wirklich gut verstehen. Das heißt, man kann sich in diese emotionalen Zustände ja auch gar nicht reinversetzen, aber ich könnte sie verstehen, weil sie schreibt ja irgendwann mal nach dem Krieg, ob es nicht vielleicht besser ist, für etwas zu sterben, wenn man weiß, wofür man stirbt, als nicht zu wissen, wofür man lebt. Und ich glaube, sie hat einen solchen, eine solche Tragödie erlebt. Sie hat ihren Mann so wahnsinnig innig geliebt. Und sie wusste so alles über den Widerstand gegen Hitler. Sie war so involviert. Das war alles ein bisschen viel. Aber ich frage mich, und das ist meine Perspektive, die ich in diesem Buch auch strikt einhalte, was hat das mit meiner Mutter gemacht? Ja, meine Großmutter fragt zum Beispiel in einem Brief vom 5. April 1945, fragt sie sich, ob sie überhaupt nach dieser Nacht, 5. April 1945, hat sie ihren Mann zum letzten Mal gesehen. 4 Tage später ist er ermordet worden, hingerichtet worden, ob sie danach überhaupt noch ein Herz hat. Und das sind ja Briefe, die sind auch veröffentlicht. Die hat meine Mutter ja auch gelesen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin die Tochter und lese von meiner Mutter, ob ich überhaupt noch ein Herz habe danach, ja, das ist schon traurig. Also meine Mutter hat auch mit sehr viel Traurigkeiten leben müssen. Sowohl von ihrem Vater, der dann letztlich am Galgen hingerichtet wurde, wie auch die Mutter, die überlebt hat, aber natürlich schwer traumatisiert.
Mhm. Und deine Mutter hatte ja dann auch vielleicht das Gefühl, eine gewisse Verantwortung, ein gewisses Trösten für ihre Mutter auch zu haben, in sich zu tragen.
Das ist sicherlich so. Also meine Mutter hat sicherlich meine Großmutter versucht, auch ihr ein bisschen Lebenskraft und ein bisschen Lebensfreude noch zu geben. Und was muss das für eine unglaubliche Kraft bedeutet haben, die sie vielleicht gar nicht hatte, ja, weil sie selber auch ganz gebrochen war. Also dieser Druck, es schön zu machen und nochmal eine heile Welt auferstehen zu lassen. Ja, und das kam ja in diesen wunderschönen Weihnachten und in allem möglichen Klavierspiel und so weiter, kam das ja immer wieder raus. Wir haben eine objektiv so, also sehe ich mal, eine sehr schöne Kindheit gehabt dann. Ja, die wurde mit aller Kraft, wurde die, ich sag mal, installiert, diese schöne Kindheit. Die war natürlich auch dafür da, um all das Geschehene ein bisschen mehr ungeschehen zu machen und diese ganzen unverdauten Abschiede irgendwie ein bisschen zu überdecken. Ja.
Hast du das eventuell auch ein bisschen übernommen, dass du auch wieder das Gefühl hattest, du musst auch deine Mutter glücklich machen?
Ja, das war sicherlich meine Aufgabe. Also das kann ich auch nachlesen in Briefen, die sie an ihre Mutter geschrieben hat, dass sie halt irgendwie sich wünscht, dass sie für mich das sein kann, was ihre Mutter für sie ist. Und wiederum dann natürlich war die Erwartung, dass auch ich sie glücklich mache. Und ich habe diese Erwartung auch in gewisser Weise erfüllt. Also ich habe sie jeden Tag angerufen, als ich schon längst erwachsen war, obwohl wir uns so oft auch noch gesehen haben. Sie ist ja dann auch nach dem Tod meines Vaters nach München gezogen, wo ich damals lebte. Und ich habe aber da geschwankt zwischen, sage ich mal, Pflichtbewusstsein und Erfüllung einer dessen, was eine gute Tochter ist, und allen möglichen sozusagen Fragen und auch Zweifeln. Und das war auch sicherlich ein Konflikt zwischen uns. Aber wie ich, glaube ich, irgendwo geschrieben habe, ich habe ihre Erwartungen immer gut bedient.
So in der Außenwahrnehmung ist ja deine Herkunft aus dieser traditionsreichen und einflussreichen Donani-Bonhoeffer-Familie sehr männlich geprägt. Du hast ja in deinem Buch plötzlich auch so den Frauen so ein gewisses Licht wieder gegeben. Was hat eigentlich diese Herkunft mit dir gemacht? Ist das eher Geschenk oder Bürde?
Beides. Beides. Ich würde nicht mal sagen gleichermaßen, aber ich spüre beides in mir. Es ist schon auch toll, aus so einer Familie zu kommen. Andererseits sehe ich die Familie auch gerade nach dem Buch und nach der Recherche. Ich habe auch sehr viel nochmal recherchiert, weil ich auf gar keinen Fall einen Fehler machen wollte. Weil einen Fehler hätte man mir von der männlichen Seite sofort angekreidet, und zwar ganz übel, weil überhaupt dieses Buch eine Mutprobe war. Ja, das war ja nicht gewünscht. Es gibt über meine Familie 30 Bücher. Und dass ich jetzt ausgerechnet ein Buch schreibe, war jetzt, glaube ich, nicht auf dem Plan meiner Onkels, auf keinen Fall. Und die ja auch immer noch leben, fast 100 sind. Es ist sicherlich ein Geschenk, aus so einer Familie zu kommen. Aber die Bürde ist in der Form spürbar, dass es sehr schwer ist, sich zu einer eigenen Person zu entwickeln in so einer Familie. Weil die Messlatte ist immer ganz weit oben und man kann eigentlich nie das erfüllen, was die Messlatte bedeutet. Und damit, gerade Frauen, ja, kann man scheitern. Ja, und es scheitern auch in meiner Familie nicht nur Frauen, sondern auch Männer an dieser Messlatte, die sie nicht bedienen können. Und es braucht eine ganze Menge Kraftanstrengung, um sich da rauszuentwickeln und zu entdecken und überhaupt mal zu fragen, wer bin ich eigentlich? Ja, wo schlägt mein Herz? Was möchte ich gerne tun? Wo möchte ich mich gerne durchsetzen? Möchte ich mich überhaupt durchsetzen? Kann ich mich überhaupt durchsetzen? Traue ich mich das überhaupt? Traue ich mir was zu? Das alles ist ja ganz schwierig. Und ich erlebe auch bei meinen gleichaltrigen Familienmitgliedern da sehr unterschiedliche Lebenswege und auch Antworten auf diese Frage, wie befreit man sich aus der Familie? Manchmal gar nicht.
1966, als du 14 warst, wurde ja dein Cousin Johannes nach 9 Jahren des Zusammenlebens von seinem Vater Klaus von Donani, der inzwischen in München lebte, so ein bisschen entrissen. Und das machte dann deine Eltern und dich natürlich auch sehr traurig und sehr sprachlos. Also er sollte sozusagen jetzt wieder bei seinem Papi wohnen. Er kam dann wenig später ins Internat, in die Odenwaldschule, und du hast ihn mal besucht und hast also voller Begeisterung deine Eltern gefragt, ob du da nicht auch hin dürftest, aber das habt ihr gleich abgelehnt. Und du bliebst dann so ein bisschen die brave, angepasste, funktionierende Tochter und warst so eine mittelmäßige Schülerin. Mich würde interessieren, wie hast du denn überhaupt diese Teenager-Zeit bis zum Abitur empfunden? Fühltest du dich hübsch, beliebt, begehrt? Was hat denn dieses Frauwerden mit dir gemacht? Hast du es genossen?
Schöne Frage. Schließt an das, was ich vorhin gerade sagte. Es ist sehr schwer, sozusagen aus so einer Familie heraus ich selber zu werden. Und ich bekam auch nicht, sag ich mal jetzt, die Unterstützung einer Mutter, die sagte, du bist eine so tolle und du siehst so super aus und du bist irgendwie so niedlich oder so. Deine Haare sind so hübsch rötlich oder sowas. Also es hätte, glaube ich, einige, sag ich mal, Merkmale gegeben, die mich glücklich gemacht hätten. Aber ich bekam auch gerne mal zu hören, also der Rock ist viel zu kurz, deine Knie sind nicht hübsch genug und solche Sachen. Also es wurde schon mit harten Bandagen erzogen, ja, und das war alles nicht einfach. Also an Selbstbewusstsein hat es mir komplett gefehlt, würde ich jetzt mal sagen. Auch damals, in dieser Zeit, die du jetzt ansprichst, das habe ich mir erst sehr, sehr langsam, mühsam und auch mit eigener Arbeit und der Hilfe von außen erarbeitet. Und da bin ich sehr froh. In diesem Sinne bin ich aus der Familie herausgewachsen.
Ja, weil du bist ja eine sehr schöne Frau und du warst sicherlich auch ein sehr schöner Teenager. Und diese Resonanz, die man dann vielleicht in der Zeit so von den Männern bekommt, ja, das gibt ja Frauen, die merken das gar nicht groß und andere merken es sehr wohl und kokettieren natürlich auch damit. Aber wie du schon sagst, war das wahrscheinlich bei dir noch ein bisschen verdeckt.
Ja, es war sogar schlimmer. Also man kann das ruhig einfach so sagen oder ich kann das ruhig sagen. Also es war nicht nur verdeckt, sondern ich habe das gar nicht für möglich gehalten. Ich fand mich eher hässlich. Ja, ich habe mich sehr, sehr stark geschminkt. Ja, dann hieß es immer, die hat sich so furchtbar angemalt. Immerhin durfte ich das. Ich durfte so zur Schule gehen mit irgendwelchen schwarzen Kohlaugen und dann habe ich mir die Lippen immer mit weißer Desitinsalbe, weil ich kein Geld für einen Lippenstift hatte. Also ich sah aus wahrscheinlich wirklich wie so ein Schreckensgestalt, ja. Aber heute würde ich sagen, da ich selber Mutter bin, wenn meine Tochter solche Sachen gemacht hätte, ich hätte mich ein bisschen gefragt, warum macht sie das? Ja, das wurde natürlich gar nicht, sonst hieß einfach nur, das geht, also furchtbar, wie die aussieht, ja. Naja, und auch in der Schule. Es war ja bei uns so ein, so eine Ansage, wir sind anders als die anderen. Das hatte seine sehr schönen Seiten, aber das hatte auch ganz scheußliche Seiten, weil man will natürlich so sein wie alle. Und das war bei mir jetzt überhaupt gar nicht, kam nicht in Frage. Also es gab auch kein offenes Ohr, wenn ich sagte, ich komme mit der Klasse nicht zurecht oder irgend sowas. Ja, ist ganz interessant, jetzt gerade über die Klasse zu sprechen, weil nächste Woche wäre ein Klassentreffen. In Wuppertal, wo ich zur Schule gegangen bin. Und es tauchen ganz komische Gefühle wieder auf. Ich war seit 40 Jahren nicht dabei und überlege mir tatsächlich heute und hier noch, ob ich das mache oder nicht.
Musst du? Ja? Ich bin noch in Kato Keim eingeladen, noch nie.
Ja, wahrscheinlich werde ich auch, ja. Aber ich bin nicht ganz sicher. Es kommen dann wieder diese alten Dinge hoch, ja, dass ich mich nicht hübsch genug gefühlt habe, dass mich keiner gefragt hat, ob ich mit an den Brunnen gehe und rauche. Ja, ich stand immer vor der Schule und habe gewartet, dass mein Vater mich mit dem Auto abholt, der aber immer zu spät kam. Und dann stand ich manchmal nach der siebten Stunde noch da und dann kamen die, die noch irgendwie so eine Zusatzstunde hatten und guckten mich blöde an. Also ich war wirklich ich hatte eine sehr einsame Jugend. Im Gegensatz zu meinem Bruder, der sich ganz anders eingefädelt hat. Aber der ist auch ein Stück jünger als ich.
In diesem ganzen Abiturstress für dich, du warst eben nicht so gut in der Schule, hat dein berühmter Onkel, der Dirigent Christoph von Donani, dir so versprochen, als kleine Karotte, die man so hinhält, dass er dich als Belohnung für das bestandene Abitur für 6 Wochen nach San Francisco einladen würde, wo er gerade eine Oper dirigieren sollte und seine damalige Freundin Anja Silja dort auch gesungen hat. Kurz vor der Abreise erfährst du, dass du aber eigentlich eher so ein bisschen als das Kindermädchen seiner Kinder 11 und 13 eingespannt werden solltest und warst natürlich sehr enttäuscht. Du solltest da ja eigentlich ganz viel sehen und erleben. Und dann hast du aber wieder das gemacht, was du eigentlich immer gemacht hattest. So ein bisschen, du hast dich gefügt. Du hast dann halt mit den Kindern Hausaufgaben gemacht und hast dich auch nicht so wirklich getraut, dich auszudrücken und dich zu behaupten. Und dann, als du zurück warst in Wuppertal, war eigentlich alles so ein bisschen wie früher, nur besser, schreibst du so nett in deinem Buch, weil du nämlich deinen ersten Freund hattest. Also anscheinend als Letzte überhaupt in der Klasse. Er studierte Architektur in Stuttgart und du wolltest unbedingt Psychologie in Tübingen, also in seiner Nähe, studieren. Deine Eltern waren aber völlig dagegen. Die sahen dich eher in Tokio, im Ausland oder in Südfrankreich. Du hast dich aber dann dennoch durchgesetzt, zumindest bei der Ortswahl, und hast dann in Tübingen Germanistik studiert, schreibst in den Semesterferien für den Wuppertaler Anzeiger über Kinofilme, hospitierst nach dem Studium beim Bayerischen Rundfunk und hast zum Schrecken deiner Mutter einen neuen Freund dort, mit dem du in wilder Ehe lebst. Welchem Frauenbild hättest du denn nach der Meinung deiner Mutter entsprechen sollen? Gab es das überhaupt, so ein Frauenmuster in deiner Familie? Und welche weiblichen Forderungen hat denn deine Mutter vielleicht gestellt, denen du dich so ein bisschen unterordnen musstest?
Zunächst mal, die Frauen in meiner Familie, die unmittelbaren Vorfahrinnen, sage ich jetzt mal, also von meiner Urgroßmutter über meine Großmutter, meine Mutter, die waren sehr viel stärker, als man jetzt so denkt. Ja, ich habe über meine Urgroßmutter, Paula Bonhoeffer, durchaus gelesen, dass sie ein eigenes Scheckheft hatte und hin und wieder vom Grunewald in Berlin ins KDW nach Berlin, also nach West-Berlin heute würde man sagen, fuhr mit dem Auto, mit dem Fahrer, um dort zu shoppen und einzukaufen. Und sie hat auch sehr gerne eingekauft. Und sie hat also 8 Kinder gehabt und hatte sehr viele Hausangestellte, hat ihre Kinder als Lehrerin, sie war bereits eine ausgebildete Lehrerin, hat sie die Kinder auch zunächst zu Hause erzogen und in die Schule fand sozusagen bei der Mutter statt. Also das war schon, die hat einen ganzen Betrieb geleitet, würde man heute sagen. Meine Großmutter hat studiert als einzige der 4 Schwestern. Es waren 4 Schwestern und 4 Brüder. Meine Großmutter ist nach Tübingen gezogen und hat Zoologie studiert. Hat sich also auch von den Eltern in Berlin entfernt und hat bei ihrem Bruder Dietrich Bonhoeffer gewohnt und hat einen empörten Brief an ihre Eltern geschrieben. Es ist nicht meine Berufung, dem Dietrich hier seinen Haushalt zu machen. Ja? Und in diesem Brief beschwert sie sich ganz furchtbar, dass immer Eier, Milch oder irgendwas Mehl fehlt und dass sie immer für alles zuständig ist und dass der gar nichts macht und sie alles machen muss. Und das war im Jahre 1923. Finde ich ziemlich gut, ja. Also meine Großmutter war eine sehr intellektuelle und sehr, sehr durchdachte Frau mit einem großen Scharfsinn auch und eine starke Frau, ja, auch wenn sie hinterher sehr gebrochen war. Aber das schließt sich ja nicht aus. Sehr zart und sehr zerbrechlich. Meine Mutter da kann ich auch eine nette Anekdote erzählen. Sie hat nach dem Krieg, als meine Großmutter beschloss, ohne Mann und ohne Vater der Kinder, dann von Berlin nach München zu gehen, weil sie den Kindern einfach eine bessere Zukunft ermöglichen wollte. Es war auch ein sehr eigenständiger Entschluss von ihr. Meine Mutter ging auf die Fotoschule in München, während die Brüder studierten. Meine Mutter hat mir immer erzählt, es gab das Geld nicht, es war überhaupt sowieso gar kein Geld da. Und sie konnte eben nicht auch noch studieren. Sie ging zur Fotoschule, das war die kürzere Ausbildung. Und dann lese ich einen Brief an ihre Tante Ursel, die älteste Schwester meiner Großmutter, dass sie schreibt, sie hätte übrigens den ersten Preis gewonnen. Das war im Jahr 1948, da war meine Mutter 22. Und sie hätte den ersten Preis gewonnen, aber sie wäre gar nicht glücklich darüber, weil die Männer wären jetzt nicht mehr so nett zu ihr. Und das erschüttert mich, sage ich auch bei jeder Lesung, die ich habe, weil das ist immer so ein Ding, das hat mich wirklich, das habe ich noch nirgendwo vorher gelesen gehabt. Und als ich das las, habe ich wirklich gedacht, meine Güte, wo standen wir Frauen damals, ja? Oder wo stand meine Mutter? Also auch ich bin übrigens, will ich auch bei der Gelegenheit erzählen, auf einem Marktplatz hier auch auf Mallorca angesprochen worden von einer Dame, die genau mein Alter hat, wie sich rausstellte, und die mein Buch, die mich erkannte irgendwie aufgrund des Fotos, des Autorenfotos, und sagte, das kann doch nicht wahr sein, ich habe ihr Buch verschlungen. Und sie hatte es wirklich, sie hat es von hinten bis vorne und vorne bis hinten gelesen. Es war wirklich erstaunlich, und wir haben uns zum Mittagessen verabredet, und danach hat sie zu mir gesagt, aber bei diesem Buch hat ihr Mann ihnen doch geholfen. Und da wusste ich auch gar nicht mehr. Ich wusste nur, dass wir uns nicht mehr zum nächsten Mittagessen treffen werden. Ja, also es ist erschreckend. Die war meine Generation. Und also man geht schon einen langen Weg als Frau. Und ja, insofern, das Frauenbild meiner Mutter war sicherlich so, dass ich gerne hätte einen Anwalt oder einen Arzt heiraten sollen. Und in ihrer Vorstellung auch gerne in Grünwald dann irgendwo hinterm Gartenzaun gelebt hätte und 5 Kinder gekriegt hätte. Meine Mutter hat ja auch immer gesagt, weil ich eben auch nur eine Tochter habe, entsetzlich, dass ich das überhaupt sagen muss, die wunderbarste Tochter, die es auf der Welt überhaupt geben kann. Sie hat immer gesagt, ein Kind ist keine richtige Familie. Ja, das kommt aber, ist auch so eines der Dinge, ich fange jetzt selber ein bisschen so zu plaudern, wollte ich eigentlich gar nicht so, aber es kommt auch daher, dass natürlich meine Mutter, und das verstehe ich jetzt anders, sie hat den Rückhalt, wie ich ja schon angedeutet habe, wirklich nur in der Familie gesehen und auch gefunden innerlich, weil da konnte man sich drauf verlassen, ja. Man muss ja immer sagen, Deutschland war so Nazi-verseucht, dass natürlich die Familienmitglieder voneinander wussten, hier kannst du offen reden, ja. Es ist ja so ein fürchterliches Land gewesen, auch noch nach dem Krieg, wo so viele Nazis unterwegs waren. Und bin auch jetzt froh, dass meine Mutter nicht mehr lebt und diese Katastrophe nicht erleben muss, die jetzt gerade passiert, aber es ist ein anderes Thema. Also meine Mutter hatte sicherlich dieses Frauenbild, dass man gerne einen Arzt oder einen Anwalt heiratet und dann mit einer großen Familie zu Hause lebt. Das hätte sie sich sicher auch gewünscht. Und sie hat es ja auch schwer gehabt, obwohl sie eine sehr schöne Ehe hatte.
Du hast aber dann 1980 zumindest mit 28 deinen Freund Michael, mit dem du da erst in wilder Ehe lebtest, geheiratet und wurdest am 14. Mai 1981 eben Mutter deiner Tochter. Deine Mami wollte ja unbedingt bei der Geburt dabei sein. Und du hast dann das abgelehnt, da waren sie dann fürchterlich beleidigt, auch dein Vater, sie haben dich besucht kurz vorher, wollten bei dir bleiben, sind dann abgereist, ohne eigentlich dir Tschüss zu sagen. Und dein Mann hat dann deine Eltern darüber informiert, dass ihr eine gesunde Tochter auf ganz normalem Weg geboren habt. Und es war auch gar kein Drama. Deine Mutter hat auch immer gedacht, ja, das ist alles, wird bestimmt alles so ungefähr eine große Katastrophe. Bist du denn den Ängsten deiner Mutter bis heute je entkommen?
Ja, ich bin ihnen ja damals schon entkommen, indem ich meiner Mutter gesagt habe, ich möchte sie nicht dabei haben bei der Geburt. Das war sträflich, und sie hat mich dafür auch sehr abgestraft. Aber es war auch mutig von mir, weil ich musste diese Grenze ziehen. Heute denke ich, es war tatsächlich hart, aber sie musste diese Lehre auch von ihrer Tochter bekommen. Ich habe auch ein paar Lehren von meiner Tochter bekommen, und das gehört zum Leben dazu. So kann man sich auch weiterentwickeln, und ich denke, meine Mutter hat das dann auch irgendwann gekonnt. Aber ja, die Ängste meiner Mutter habe ich dann schon hinter mir gelassen und lassen können, aber auch ehrlicherweise durch Therapie.
Mhm. Aber ist das etwas, was man dennoch, also trotz Therapie, irgendwo ganz tief in sich trägt? Also ich weiß nicht, wie war das bei deiner, als du Mami wurdest, mit deiner Tochter, ist man dann immer besorgt, obwohl man es eigentlich gar nicht will?
Also besorgt weniger. Ich war vielleicht so ein bisschen, jetzt müssten Sie meine Tochter fragen, aber die hat es auch oft genug ausgedrückt, schon übergriffig. Und auch ich neige ja auch zur Dominanz, wie meine Mutter auch. Und habe so meine Vorstellungen gehabt, zum Beispiel, dass sie immer einen Schal tragen muss und der Hals warm sein soll. Und oft genug habe ich ihr den Reißverschluss auch so, also die Haut am Hals so eingekniffen in den Reißverschluss, dass schon allein das ein Drama war. Ich habe eine Tochter geboren und dem Himmel sei Dank, die ist sehr eigenständig. Und die hat mir sehr früh die roten Karten gezeigt, die sie in ihrer Tasche hatte und gesagt, Mami, bis hierhin und nicht weiter. Und ich war für jede einzelne Karte wirklich dankbar.
1984, am Geburtstag deines Bruders, stirbt dein erst 59-jähriger Vater nach einer Geschäftsreise im Flugzeug auf der Runway an einem tödlichen Herzinfarkt. Nicht einmal sein Sitznachbar in der First Class bemerkte das. Eine Stewardess entdeckte ihn, ließ den Start abbrechen und rief den Notarzt auf das Rollfeld. Aber dieser konnte nur noch seinen Tod feststellen. Deine Mami war zu diesem Zeitpunkt 58 Jahre alt und war 35 Jahre mit deinem Vater verheiratet. Sie hat ihn, wie du schon sagtest, oft begleitet auf seine Geschäftsreisen. Und sie planten auch so ein bisschen den Ruhestand in Bayern oder vielleicht sogar in der Toskana. Sie fällt dann ins Bodenlose, leidet, versinkt in Selbstmitleid, will nicht mehr weiterleben. Dein Bruder hat sich dann sehr intensiv um sie gekümmert, bei ihr in Wuppertal. Und so die Trauer von ihr wurde eigentlich so ein bisschen zu eurem Mittelpunkt und verdrängte auch so den Tod eures Vaters. Dennoch hat sie 32 Jahre lang weitergelebt, hatte sogar noch mal einen Liebhaber, zu dem sie dann auch immer nach Amerika flog, und verstirbt erst 2016 im hohen Alter von 90 Jahren. Wie war das denn für dich, dieser Drang nach Aufmerksamkeit? Wurde das auch, sagen wir mal, so ein bisschen versöhnlicher schon am Ende ihres Lebens, also sagen wir mal in den letzten Jahren? Oder ist das Versöhnliche erst jetzt eingetreten?
Ich habe ja jetzt nicht mit meiner Mutter ein Leben lang nur im Kampfmodus verharrt. Das wäre also eine falsche, eine wirklich nicht richtige Darstellung. Ja, wir haben uns beharkt und wir hatten Schwierigkeiten miteinander. Wir hatten keine Nähe, keine wirkliche Nähe miteinander. Aber wir haben auch eine Liebe geteilt zusammen. Ich glaube, das geht beides. Ja, wir haben schon auch aneinander gehangen und ich war dann auch eine sehr, sehr fürsorgliche Tochter, soweit ich das in meinem vollen Beruf sein konnte, denn ich musste mich doch selbst ernähren, auch meine Tochter. Und das war mein großes Glück, dass ich nicht einen wohlhabenden Anwalt oder Arzt geheiratet habe, der sozusagen mir irgendwie mich auf Händen trug, wie dieses schreckliche Wort heißt, ja, sondern dass ich durchaus selber gehen lernte und auch verdienen lernte und mein Geld irgendwie erwerben musste. Und insofern habe ich gearbeitet für mein Leben und das schützt, Arbeit schützt. Das ist ganz klar und ich konnte nicht permanent die Wünsche meiner Mutter erfüllen, konnte sie aber, ich habe mich oft zerrissen, also ich konnte sie auch zu einem großen Teil erfüllen, soweit es mir möglich war, aber ich hatte auch ein eigenes Leben und also wir waren aber eben trotzdem immer sehr verbunden und ich weiß auch, es gibt ja auch eine sehr wunderbare Szene, die ich gegen Ende des Buches, weil ich das ja auch ein bisschen chronologisch erzähle, beschreibe, dass meine Mutter wirklich schon sehr krank war und auch operiert war am Herzen und dann der Chefarzt, den meine Onkels da ausgesucht hatten, der Operateur, stand am Bett meiner Mutter und ich habe ihn gefragt, wie schaffe ich das alles mit meinem vollen Job als Chefredakteurin und gleichzeitig der Betreuung meiner Mutter und so weiter. In Hamburg war das damals. Und er hat mich gar nicht angeguckt. Er ist mein Jahrgang und hat gesagt, eine Tochter, denken Sie jetzt nicht an Ihre Arbeit, eine Tochter gehört an die Seite Ihrer Mutter. Und das war's. Und dann ist er gegangen und meine Mutter, die die Augen zu hatte nach der Operation und da so vor sich hin schlief, immerhin auch schon Ende 80,
hat dann plötzlich aus ihren Schlitzen, hat sie die Augen geöffnet und dann kamen so Schlitze, da hat's böse gefunkelt, dann hat sie gesagt, wie redet der mit dir, dem werde ich was husten. Und das war unfassbar, und wirklich, da sind mir die Tränen gelaufen, als ich mit dem Fahrrad dann in die Redaktion zurückfuhr. Ich habe gedacht, vielleicht war es auch der Wind, aber ich glaube, es war meine innere Verfassung, weil das war eine Liebeserklärung an mich. Dass sie sagte, wie redet der mit dir, dem werde ich was husten. Das heißt, sie hat mich in diesem Moment wirklich voll auch in meiner ganzen Situation angenommen als Tochter. Und ja, wir haben uns immer wieder die Hand gereicht. Und ich vermisse sie heute sehr. Und weiß auch, dass sie mir zublinzelt und sich freut an dem Buch.
Sehr schön. Deine Mami sagte ja auch einen Satz, der mich sehr schmunzeln ließ, als ihr in Wuppertal lebtet, wir gehören hier nicht hin. Und ich habe dann so ein bisschen an meine Kindheit gedacht, weil wir sind ja 1963, ein Jahr nach meiner Geburt, von München, Grünewald, nach Wiesbaden gezogen, weil mein Vater ja fürs ZDF arbeitete. Und meine Eltern haben das zwar nie so ausgedrückt, meine Mutter kam vom Starnberger See, aber immer wenn wir nach München gefahren sind, um meine Großeltern zu besuchen oder weiter nach St. Anton zum Skifahren oder nach Garmisch, um meine Taufpatentante zu besuchen, haben meine Eltern mir und meiner Schwester immer so das Gefühl gegeben, das ist unsere Heimat. Also wir gehören hierhin. Die haben das nicht so klar gesagt wie deine Mutter. Aber irgendwie habe ich immer so da gedacht, ja, Wiesbaden ist nicht so wirklich unsere Heimat. Und als sie dann ihr Haus verkauften, nach 26 Jahren, als mein Papi in die Pension ging, also pensioniert wurde, habe ich auch nie so zurückgeblickt. Und wenn ich da heute manchmal bin, denke ich oft so, ja, es tankiert mich gar nicht so. Also ich fahre da gar nicht an dem Haus vorbei, was meine Eltern gebaut haben. Ich habe überhaupt keine Nähe und keine Wehmut. Wo ist denn deine Heimat?
Ich habe keine. Ich habe keine Heimat so im üblichen Sinne. Ja, das ist Teil meiner Geschichte, sicher auch Teil meiner Familiengeschichte. Meine Mutter kam aus Berlin, mein Vater aus München. Mein Vater hat aber auch immer ganz gerne mal München besucht, aber sich dort nicht mehr zu Hause gefühlt. Mein Vater war in der Welt unterwegs, beruflich, hatte einen ganz wunderbaren und sehr, sag ich mal, offenen, neugierigen, mit weitem Geist ausgerichteten Vater. Und mir ist das auch, manchmal vermisse ich's, ja, dass ich so denke, ja, irgendwo so richtig mal Wurzeln haben wäre auch was, ja. Aber ich habe viele Wurzeln. Ich habe auch viele Brüche in meinem Leben. Ich bin ja nicht so auf einer Spur gefahren. Ja, ich habe dreimal geheiratet und habe unterschiedliche Lebenserfahrungen gesammelt, auch im Beruf. Ich war auch sehr viel in der Welt unterwegs, dank meines Berufes. Und ich finde jetzt hier im Süden tatsächlich ein Stückchen Heimat, aber das bedeutet, glaube ich, mehr Wärme. Ja, also so menschliche Zugewandtheit. Das ist etwas, was mir sehr gut tut und was ich auch immer suche. Und in Hamburg braucht man, wenn man in Hamburg lebt, wie ich jetzt auch schon seit einiger Zeit, braucht man ein Fenster zum Süden. Sonst gehe ich zumindest in Hamburg ein wie eine berühmte Primel. Ja, so sagt man das ja.
Als deine Tochter 16 war, 1997, ging ja deine erste Ehe in die Brüche. Ihr habt euch getrennt. Und du hast auch so dich ein bisschen ablenken können durch deine neue Festanstellung als Kosmetikredakteurin bei einer Frauenzeitschrift. Ich weiß übrigens gar nicht, welche Zeitschrift das eigentlich war.
Das willst war du die Freundin. Nennen?
Bei der Freundin.
Aber das ist auch zum Beispiel, das war natürlich überhaupt nicht comme il faut. Ja, also man wurde nicht Kosmetikredakteurin. Da stehen die Nackenhaare bei allen Bonhoeffers und Donanis hoch. Ja, das ist ja entsetzlich, ist eine Schmach.
Ja, ich weiß, man muss vielleicht den Hörern erklären, ich war selber Moderedakteurin, dass natürlich eine Kosmetikredakteurin auch immer ganz viel eingeladen wird in die schönsten Hotels.
Ja, außerdem überhaupt, das ist oberflächlich.
Ja, weiß ich.
Also man, das ist so ein Kram, den man nicht, also schöne Hotels hat mein Vater schon auch besucht. Mit meiner Mutter, aber diese Oberflächlichkeit der Kosmetik, das gab es natürlich eigentlich gar nicht. Und es war für mich das reine Überleben. Ja? Und ich habe es dann auch gemacht. Ich bin da, habe mich da durchgebissen. Es war ja auch nicht mein Interesse. Ja? Es war nicht mein erstes Interesse. Das, was das Interesse, glaube ich, der Verleger an mir war, war, dass ich gut auf Leute zugehen konnte und dadurch Anzeigen generieren konnte. Ganz einfach so war es. Ja? Und so habe ich mich auch gesehen, vor allen Dingen dann für die Marie Claire und dann später für Emotion, dass ich eben einfach uns sozusagen den Nährboden gegeben habe, auf dem ein gutes Magazin gemacht werden konnte. Aber bei der Freundin habe ich mich wirklich durchgebissen, ja, obwohl ich sehr nette Kolleginnen hatte. Also ich habe das auch gerne gemacht. Aber
die Zeitung, eine der Zeitungen wurde ja dann auch eingestellt. Du bist arbeitslos geworden, hattest auch große Geldsorgen. Und dann hast du das zweite Mal geheiratet, diesmal einen Arzt, also schon ein bisschen in Richtung der Wünsche deiner Mutter. Und die fand den auch ganz wunderbar. Und 2005 hast du dann eine neue Stellung bekommen, die wirklich so all deine Interessen ausspiegelte. Du wurdest Mitglied des Gründungsteams im Verlag Gruner und Jahr, der Psychologiezeitschrift Emotion, bist dann auch verantwortlich für den inhaltlichen Anspruch, konzipierst, recherchierst und schreibst und wurdest später auch deren Chefredakteurin und bist dann auch gependelt zwischen München und Hamburg, weil die Redaktion zu einem Zeitpunkt umgezogen ist. War denn jetzt deine Mutter wirklich stolz auf dich?
Nein. Meine Mutter hat es sehr vermisst und schlimm gefunden, dass ich überhaupt nach Hamburg musste. Ich war ja bis dahin in München beruflich gewesen und sie ist ja extra nach München gezogen, auch um bei ihren Kindern, bei meinem Bruder und mir in der Nähe zu sein. Und dieses Umziehen nach Hamburg, um die Chefredaktion zu übernehmen, weil wir uns dann von Gruner und Jahr ja freigekauft haben, das fand sie schrecklich. Und da kam es sogar zu einem sehr schmerzlichen Zitat in diesem Moment. Schmerzlich, heute kann ich drüber lachen, weil sie sagte dann in ihrer ganzen Verzweiflung, sie war ja sehr fixiert auf ihre beiden Brüder, sagte sie, also Klaus sagt übrigens, Klaus von Donani, wenn man eine wirklich gute Journalistin ist, dann kann man auch von München aus für die Zeit arbeiten.
Oh Gott.
Und das hat mir wirklich wehgetan in dem Moment. Ja, heute lache ich mich darüber schlapp. Ja. Ich habe dann nur, also sie meinte, ich muss gar nicht nach Hamburg. Wenn ich wirklich gut wäre, könnte ich auch von München aus schreiben. Ja. Und ich habe gesagt, Mama, was meinst du, was man da verdient? Ja, so als freie Autorin für die Zeit. Was schätzt du so ungefähr? Ja, hatte sie natürlich überhaupt keine Ahnung, weil sie hat ja nie gearbeitet. Und dann habe ich ihr das so ungefähr aufgeschlüsselt und habe gesagt, das ist gar nicht denkbar, liebe Mama, weil ich finanziere mein Leben und ich finanziere das Studium meiner Tochter und ich mache diesen Job und zwar wahnsinnig gerne, ja. Es war auch so eine tolle Herausforderung für mich. Ja, und insofern war sie nicht gerade stolz darauf, ja.
Emotion heißt ja Gefühle. Hat dir deine Arbeit geholfen, Gefühle zuzulassen und auszudrücken?
Nein, die Arbeit war die Folge schon von Therapie, von der Arbeit an mir selber, um es mal etwas groß zu sagen, dass ich meine Gefühle zeigen kann. Auch sicherlich die Genetik meines Vaters, der auch ein ausgesprochener Gefühlsmensch, neben einem scharfen Verstand durchaus ein sehr gefühlvoller Mensch war. Ich bin anders als meine Mutter, auch als meine Familie. Ich bin einfach sehr mit Gefühlen sehr offen, gehe ich damit um, finde es auch überhaupt keine Schande und keine Schmach, wenn man mal irgendwie schwach ist oder nicht klarkommt oder so. Das gehört alles zum Leben dazu. Nichts ist mir suspekter als so ein Perfektionismus. Und insofern war das die Erfüllung, weil ich das ja alles schon in mir hatte und auch gelebt habe mit anderen, aber auch mit mir selber und mich immer mehr dafür interessiert habe, für die Seele des Menschen und für das, was nicht sichtbar ist, als für das Sichtbare. Das war immer mein Fokus. Ich habe mich immer gefragt, ja, wie ist der Mensch dahinter? Auch wenn er ganz perfekt auftritt.
Siehst du, da haben wir was gemeinsam. Deshalb habe ich meinen Podcast, weil mich so interessiert, was dahinter steckt, genau. hinter der Fassade.
Ja.
Nach 10 Jahren, also 2015, hast du dich aus dem operativen, redaktionellen Geschäft bei Emotion zurückgezogen, deinen Chefsessel abgegeben und wurdest deren neue Herausgeberin, hast inzwischen 3 erfolgreiche Bücher geschrieben und 2 Enkelkinder bekommen. Hat dieses damalige Loslassen, also deine Wandlung, vielleicht auch etwas mit deiner neuen Liebe zu dem Fernsehmoderator, Produzenten und Journalisten Hubertus Meyer-Burckhardt zu tun, für den du auch deine 2. Ehe beendet hast und den du 2015 geheiratet hast?
Ja, die Wandlung ist aber schon in mir. Also ich glaube, die habe ich in mir getragen und natürlich das Bedürfnis jetzt nicht, auch wenn ich den besten Mann der Welt gefunden habe und liebe und mir also einfach niemanden wunderbareren an meiner Seite vorstellen kann als ihn, Hubertus, bin ich doch ich selbst geblieben und es war doch klar, dass ich jetzt nicht, nachdem ich bei Emotion nicht mehr tätig war und auch sehr erschöpft war, ehrlicherweise, dass ich dann jetzt die Hände in den Schoß lege und mir sage, und nun sozusagen soll mein Mann mal für mich irgendwie sorgen. Dazu bin ich zu aktiv, dazu bin ich zu neugierig. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Und das ist das Schönste überhaupt, was dann noch passieren konnte, neben diesen wunderbaren Enkelkindern und natürlich meiner Tochter, der ich wirklich viel verdanke, weil sie immer Vertrauen in mich hatte und mich auch mit den Kindern viel allein gelassen hat. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Ja, und du bist ja, wie gesagt, in dieser 3. Ehe sehr glücklich mit diesem 4 Jahre jüngeren Löwemann. Und du hast ihn ja erst kennengelernt, da warst du 60, wenn ich richtig gerechnet habe. Und bist mit ihm abwechselnd in Hamburg und hier auf Mallorca. Warum heiratest du eigentlich immer wieder so voller Zuversicht? Die meisten Menschen wagen das ja noch nicht mal nach dem ersten Scheitern.
Schöne Frage, gefällt mir gut. Warum heirate ich immer wieder? Also, ich glaube, ich habe das erste Mal für meine Eltern geheiratet. Ich habe eine ganz klassische sozusagen Ehelaufbahn angetreten im weißen Kleid, im Seidenkleid und wunderschöne Hochzeit mit einem Mann, den ich damals mit Mitte 20, Ende 20 auch wirklich sehr geliebt habe. Daraus entstand meine wunderbare Tochter. Da bin ich sehr dankbar. Das zweite Mal war ich ja dann schon getrennt, sogar geschieden. Dann habe ich geheiratet. Für meine Tochter möchte ich nicht sagen, aber ich wollte doch meiner Tochter auch eine Familie bieten. Und mein Mann damals hatte auch 2 Söhne und die verstehen sich heute noch gut, die Kinder. Und das war so ein Familienleben, was ich als Form brauchte, weil das kannte ich auch. Ich fühlte mich auch verloren, war nicht so stark, wie ich schon damals vielleicht daherkam, aber so stark war ich gar nicht. Und das war, irgendwie passte da was. Ja? Nur wir beide passten vielleicht nicht wirklich. Und dann kam dieser Überraschungskuh, dass ich meinem Mann über den Weg lief oder er mir und meinem jetzigen 3. Mann. Und da habe ich dann wirklich against all odds, würde man sagen, gegen alle Stimmen rundherum nur für mich geheiratet und für uns beide und für ihn. Ja, wir beide haben auch miteinander dann beschlossen, wir wollen heiraten, einfach weil wir wollen. Da gibt es gar nicht viel zu sagen dazu. Das ist einfach eine Herzensentscheidung und die haben wir 6 Wochen nach unserem Kennenlernen getroffen.
Oh, wie wunderbar. Ich musste 3 Jahre warten. Ich habe immer in jedes Glas reingeschaut, wenn wir beim Dinner waren, weil ich dachte, wo liegt da so ein Ring? Und aber es war irgendwie nie. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt fragt er mich vielleicht doch nie. Aber 3 Jahre später war es dann.
Ja, die wirkliche Frage, das stimmt auch, kann ich nachvollziehen, die kam auch erst später. Also es war klar, dass ich meinen Mann verlasse in München. Wir hätten es easy haben können, wir hätten so eine Affäre in Hamburg haben können, ja, Hubertus und ich. Aber das waren wir nicht. Und dann haben wir gesagt, klar Tisch. Und ich bin runtergeflogen und habe das meinem zweiten Mann gesagt. Und das war natürlich auch schwer. Und trotzdem haben wir es so gemacht. Und dann war es aber auch so, dass ich mit Hubertus in Venedig war und auch immer dachte, wann fragt er, wann wird er wohl und so. Und dann habe ich auch, bin ich von einer Brücke zur anderen, dachte, hier fragt er, dort fragt er, es kam dann anders. Aber er hat gefragt.
Ja, so. Und ich glaube, es war ja auch seine zweite, du warst seine zweite Ehe,
ja,
oder? Er war ja
auch
schon mal
ich
verheiratet.
Bin seine zweite Ehe.
Ah, genau, also,
ja. Und bleibe seine zweite Ehe.
Ja, ja, natürlich. Ja. Ein Jahr, nachdem du deinen Mann geheiratet hast, 2015, verstarb deine Mutter. Und wiederum ein Jahr später wurde bei deinem Mann eine Krebserkrankung diagnostiziert. Was hat das mit dir gemacht und wie hat es dich verändert?
Das war ein Schock, auf jeden Fall. Das war auch noch an meinem Geburtstag. Und bei einer Beerdigung eines wirklich sehr lieben Menschen, der da gerade beerdigt wurde, da kam diese Nachricht. Also es war schon ein bisschen heftig, sehr heftig. Aber wir haben beide damit einen sehr, sehr guten Umgang gefunden. Und das liegt auch wirklich an der unglaublich optimistischen, zuversichtlichen Haltung meines Mannes, der mit immer in Lösungen denkt und nicht in Problemen. Und der wunderbar mit dieser Erkrankung umgeht und sie ist so unter Kontrolle, dass auch nichts passieren kann.
Und der Tod deiner Mutter?
Der war eine große Zäsur, auch natürlich. 2016 ist sie gestorben. Aber ich glaube, ihr Leben hatte sich vollendet. Es war ein Kreis und ich glaube auch, sie wollte nicht mehr leben. Wir haben ihren 90. Geburtstag noch in der Familie groß gefeiert. 3 Wochen später hat sie nicht mehr gelebt. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch alles so gewollt war. Und ich glaube, es war gut so. Und wenn ich heute, ich bin ja auch ein durchaus politischer Mensch, wenn ich heute denke, und sie war das vor allen Dingen, wenn ich heute denke, was in der Welt, aber auch gerade hier in Deutschland los ist, bin ich ehrlich gesagt dankbar, dass sie das nicht mehr erleben muss. Weil da kommen wir fast wieder zurück zu dem, was mal war. Und diese Nazi-Zeit hat sie doch so verwundet innerlich, dass ich denke, wenn sie das jetzt wüsste. Und sie hat die Anfänge ja mitbekommen. Sie saß also wirklich fuchtelnd vorm Fernseher und hat gesagt, den sollte man alle eine schallern und so. Solche Sachen hat sie gerufen in ihrer Ohnmacht und konnte sich das gar nicht vorstellen, dass wieder irgendwelche Nazis hier das Zepter übernehmen. Und nun ist es so weit gekommen, dass man es wirklich selber ja gar nicht mehr fassen kann. Und da bin ich froh, dass sie das nicht mehr erleben muss.
Zum Schluss hätte ich noch eine Frage, die mir beim Lesen deines Buches oder seit dem Lesen deines Buches keine Ruhe lässt. Dein Großvater ist ja als Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus für seinen Anspruch an Werte, Anstand und Moral gestorben. Aber gleichzeitig hat er den Menschen, die ihn liebten, dadurch sehr viel Schmerz zugefügt, welcher sicherlich auch wiederum dein Leben und vielleicht auch das deiner Nachkommen, ja, das hat ja Auswirkungen darauf. Wie denkst du denn über eine solche Entscheidung? Sollte die Familie und ihre Zukunft nicht doch an erster Stelle stehen?
Ja, das ist eine Frage, die mich sehr nachdenklich macht, die ich ja öfter auch schon natürlich gehört habe und auf die ich auch keine Antwort mir anmaße. Ja, ich maße, also das wäre wirklich vermessen, wenn ich sagen würde, ich wüsste, wie das geht, wenn man in so einer Situation steckt. Wenn man, wie mein Großvater, sehr früh und schon vor 33 weiß, was da geplant wird und es dann live quasi am Tisch von Hitler auch miterlebt, was da passiert und was passieren soll, dann denke ich, wird man da reingezogen und wenn man ein anständiger Mensch ist, kann man sich dem auch nicht mehr entziehen. Dann sagt man sich, ich muss dagegen angehen. Das kann nicht sein, was hier für ein Unrecht passiert. Und gerade auch, wenn ich Kinder habe. Ja. Dass das dann natürlich, ich habe das ja meiner Mutter auch öfter vorgeworfen, dass er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, mein Großvater und ja, seine Familie damit auch. Aber ich könnte mir doch denken, dass das zwangsläufig ist. Ja. Andererseits, ja, sind verwundete Seelen zurückgeblieben. Aber ich kann es nicht sagen, was an erster Stelle steht. Ich wage auch überhaupt nicht, auch heute nicht. Ich weiß nicht, wie aktuell der Podcast ist. Wir sprechen heute an einem Tag, wo Deutschland in eine schwere Krise gerutscht ist. Ich weiß nicht, wie das weitergeht bei uns. Ich weiß ja niemand. Es ist Chaos, es ist die neue Ordnung. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich in Deutschland leben möchte weiter. Kann ich nicht sagen im Moment. Und gleichzeitig käme ich mir feige vor, wenn ich abhauen würde. Also das sind Gewissensfragen, die sind sehr tief. Und ich weiß nicht, also ich kann für mich auch keine Hand ins Feuer legen. Ich weiß nur, dass ich die Nazis, die AfD, gesichert, rechtsextremistisch, nie und nimmer, ich könnte auch nicht mit einem reden. So weit geht's. Also ich weiß, es ist nicht demokratisch, aber ich könnte es nicht.
Ja, liebe Dorothy, ich danke dir sehr für dieses berührende und sehr wichtige Gespräch, deine Offenheit, deine wunderschönen, weisen Worte und deinen Glauben an die Liebe.
Den habe ich unbedingt unerschütterlich. Thank you.